Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 21. Oktober 2024. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, erholsames Wochenende. Ich hatte einen wunderschönen Wandertag im Schweizerischen Nationalpark, im Münstertal, im Kanton Graubünden. Es ist ein Wunderwerk der Natur und auch eine Errungenschaft der kantonalen Eigeninitiative. Dieser Nationalpark ist weit über 100 Jahre alt und er ist entstanden aufgrund des Engagements einer Gruppe von Umweltbewegten, von Umweltpraktikern könnte man sagen, nicht übersteuerten Umweltideologen, die sich damals gesagt haben, am Ende des 19. Jahrhunderts, uns ist diese Industrialisierung der Schweiz unheimlich. Wir möchten diese ursprüngliche Naturschweiz noch irgendwo erhalten, wo eben die Natur, wo die Tiere, die Pflanzen, die Bäume sich möglichst unbehelligt von menschlichem Einfluss einfach ihren natürlichen Zyklen überlassen können. Und das hat man gemacht. Man hat das durch eine innovative Finanzierungsvariante möglich damals machen können. Man hat das ins Leben gerufen und dieser Nationalpark hat sich über die Jahrhunderte, könnte man sagen, oder über das 20. Jahrhundert, über das kriegerische 20. Jahrhundert wunderbar erhalten können, obwohl er, wie uns ein sehr kundiger Begleiter da sagte, während des letzten Weltkriegs und auch während des Ersten Weltkriegs immer wieder in Mitleidenschaft von Grenzstreitigkeiten gezogen wurde, weil natürlich Italien, vor allem im Zweiten Weltkrieg, das faschistische Italien und die Schweiz da aneinander geraten sind. Und es gab da also ernsthafte auch Schießereien und Auseinandersetzungen zwischen Armeeeinheiten. Das sind alles faszinierende Kapitel der Geschichte. Natürlich der Nationalpark auch gelegen an der italienisch-schweizerischen Grenze, migrationspolitisch im Fokus. Da passiert auch einiges, sehr interessant, was man dazu erfahren kann. Aber begeistert natürlich die Tierwelt, die Pflanzenwelt, diese gewaltigen, unglaublichen Bäume, Arvenbäume, hunderte von Jahren alt, Zeitzeugen, stumm. Das hat mich veranlasst zu den fiktiven Spekulationen in meiner Schweizer Sendung bis hin zu Lord of the Rings. Eine wirklich ganz faszinierende Umgebung, übrigens auch das Münstertal im Kanton Graubünden mit dem Kloster Müsteier, uralt noch eine Gründung von Karl dem Großen, dem bedeutenden Karolinger König, der ein vereinigtes Frankreich und sozusagen die Vorstufe von Deutschland einst unter seiner Herrschaft zusammenbrachte. Seine Söhne haben das dann nicht so zusammenhalten können. Das Karolingerreich ist dann auseinandergefallen, aber Karl der Große, sicher eine der ganz überragenden Figuren der europäischen Geschichte. Er ist da mit einem Zug, mit seinem Gefolge durchs Münstertal gekommen und hat dieses Kloster gegründet, das nach wie vor den Atem der Geschichte verbreitet und verströmt, eine Gegend, die einen wirklich in eine andere Welt hinein katapultiert. Großartig, fantastisch, das Wunderbare, das Exotische gewissermaßen liegt so nahe, man muss ja gar nicht in der ganzen Weltgeschichte da umherfliegen. Für mich also ein wirklich horizont erweiterndes Wochenende. Doch jetzt zu den Nachrichten, zu den Erfreulichkeiten und Unerfreulichkeiten des Alltags, mit denen wir uns ja hier auch immer wieder herumzuschlagen haben. Yeah, baby, Trump, die amerikanischen Wahlen dominieren auch die Berichterstattung in Deutschland. Für mich ja immer ein bisschen beelendend, wie wir jetzt fast hypnotisiert und im Gefühl der eigenen Schwäche auf diese USA schauen, weil so viel davon abhängt, weil eben von Europa nicht mehr so viel abhängt und die ganze politische Muskelpower da gewissermaßen in Washington versammelt zu sein scheint. Und an dieser Ausrichtung jetzt auch auf dieses natürlich wichtige Ereignis der US-Wahlen schwingt dieses Jahr, für mich zumindest stärker fühlbar als in der Vergangenheit, eben auch das Empfinden europäischer Schwäche mit. Der europäische Kontinent, insbesondere die EU, da werden doch einfach die Konstruktionsfehler, die Irrtümer, die Irrlehren immer deutlicher sichtbar, auch die Fehlentwicklungen. Und auch immer mehr Leute sehen das, dass eben die viele Probleme, die wir heute haben, die meisten Probleme, vor allem die Zuwanderungsprobleme, haben natürlich mit der Dysfunktionalität der Europäischen Union zu tun, auch der politischen Ohnmacht, die so sichtbar, fühlbar und auch schmerzhaft erfahrbar ist in Zeichen des Ukraine-Kriegs. Die EU, die da gewissermaßen am Rockzipfel einer in den Seilen hängenden amerikanischen Regierung da klebt und jetzt sozusagen fast schon vorauseilender Panik nach Washington blickt, auf den Donald Trump, der von den Medien nach Kräften verleumdet wird. Ich habe ja in der Servus-TV-Diskussionssendung hier Gegensteuer gegeben. Für mich wäre das eine gute Nachricht, wenn Trump gewählt würde. Ich glaube, Trump wäre für Europa eine ganz neue und auch bessere Perspektive. Denn Donald Trump, und ich wiederhole hier den wichtigsten Satz, den er in diesem Wahlkampf gesagt hat, er hat formuliert, Russland und China sind nicht die Feinde der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern potenzielle Partner. Und wenn schon Europa nicht die Kraft hat, sich da aus dem geopolitischen Sog, aus den Interessen der Amerikaner zu lösen, um eben diese Nichtfeindschaft mit Russland und mit China zu pflegen, ja, dann braucht es vielleicht einen amerikanischen Präsidenten, der die Europäer da auch gleichsam vor sich selber rettet. Also diese Verteufelungsorgien, übrigens auch im Bereich der Innenpolitik, was ist denn das große Verbrechen von Trump, dass er damals gesagt hat, man möge das Migrationsproblem lösen? Das ist ja heute gang und gäbe. Warum wird er jetzt da geteert und gefedert von unseren Medien? Dass er die NATO aufgerufen hat, mehr für die Rüstung zu tun, die Mitgliedstaaten in Europa, das ist ja mittlerweile auch der Industriestandard, da der Mainstream-Schlagzeilen, und dass er auch immer wieder die Notwendigkeit, einen Deal zu machen, in Erinnerung gerufen hat, das sind ja auch wichtige Themen. Die Woke-Kultur hat er kritisiert, das machen die Medien auch, aber wenn es eben Trump macht, dann ist es offensichtlich nicht in Ordnung. Also da sehen Sie, dass einfach viele Journalisten gar nicht die Sache anschauen, sondern immer nur die Personen. Wenn ihnen etwas nicht passt oder weil sie das Gefühl haben, meinen Kollegen oder meinem Chef passt der nicht, dann getrauen sie sich gar nicht da, entsprechend dagegen zu halten. Interessant nun, Donald Trump, Wahlkampf bei McDonald's. Kamala Harris hat ja, glaube ich, gesagt, seine Rivalin, dass sie da mal bei McDonald's gearbeitet habe. Nun ist Donald Trump tatsächlich zu McDonald's gegangen und hat sich da auch abrichten lassen. Das ist also der amerikanische Wahlkampf, wie man ihn sich besser nicht vorstellen könnte, sozusagen von der Fritteuse. An der Fritteuse wird noch gekämpft bei den Pommes frites. Das ist sozusagen der Pommes frites-Wahlkampf des Donald Trump. Interessant, die Financial Times hat eine interessante Grafik veröffentlicht, übrigens das Silicon Valley, diese Hochburg da der Tech-Giganten, der Elon Musks und wie sie alle heißen. Dieses Silicon Valley war mal eine sichere Bank für die Demokraten, aber dieses Silicon Valley ist ganz klar nach rechts gerutscht in den letzten Jahren, und das löst nun bei der Financial Times, die sich ja dem progressiven Lager zuordnet, heilloses Entsetzen aus. Aber die Beobachtung ist interessant, also das Silicon Valley rutscht nach rechts, und das verdichtet natürlich oder untermauert den Verdacht oder die Prognose, die sich jetzt abzeichnet, dass nun Donald Trump das eigentlich für unmöglich gehaltene doch noch einmal schaffen könnte, zum zweiten Mal ins Weiße Haus einzuziehen nach einer vierjährigen Pause. Hat übrigens in einem Interview gesagt, er wäre dann der erfahrenste Politiker in Washington. 2016 sei er ein Greenhorn gewesen, unerfahren. Jetzt kenne er alle Leute, er sei also sehr erfahren. Und das stimmt natürlich. Er wäre einer, der in dieser schwierigen Situation, der US-Historiker, ein Befürworter von Trump. Victor Davis Hanson hat mal gesagt, Trump ist die Chemotherapie der Amerikaner. Er ist sozusagen das, was das Land braucht, um von diesem falschen linken Kurs wegzukommen. Kein schlechtes Bild, wenn auch ein etwas erschreckendes, aber das ist so etwas die Richtung, die sich jetzt da irgendwo abzuzeichnen scheint. Wir bleiben gespannt. Diese Woche übrigens startet in Kasan, das ist etwas in den Hintergrund gerückt, in den Schlagzeilen nicht so sichtbar. In Kasan, dieser sehr alten, traditionsreichen russischen Stadt, der einstigen Hauptquartier der Goldenen Horde, also der der Tataren, der Mongolenherrschaft in Europa, das haben wir ja längst verdrängt, obwohl das ja einmal wie eine Naturkatastrophe über Europa hinweggewalzt ist, diese mongolische Reitergefahr, die da gekommen ist, die gelbe Gefahr gewissermaßen, wie sich das damals eingeprägt hat im kollektiven Unter- und Angstbewusstsein der Europäer in Kasan, einer muslimisch gesprägten Stadt in östlich von Moskau. In Russland findet, ich glaube mit etwa 159 Teilnehmerländern, der BRICS-Gipfel statt. Präsident Lula von Brasilien musste sich zwar eben abmelden, weil er eine Kopfverletzung erlitten hat, aber da marschiert nun also alles auf, was sich da nicht der amerikanischen Weltordnung einfach klaglos unterordnen möchte. Das wird auch sehr, sehr interessant sein, jetzt noch zu beobachten, was da herauskommt in Kasan bei diesem BRICS-Gipfel, sozusagen das Gegenprogramm etwas zu den Wahlen in Amerika. Aber eben dieser Donald Trump, man darf es nicht unterschätzen, er ist ein Geschäftsmann, deshalb hat er auch meine Sympathien. Endlich mal ein Politiker, ein Quereinsteiger, der nicht aus dem Deep State kommt, aus diesen sandgestrahlten Politiker- und Machtlabors da der Hauptstädte, ein Mann, der nicht aus dem Deep State kommt, ein Mann, der aus der Wirtschaft kommt, ein Mann, der weiß, wie man Geld verdienen kann, auch ausgeben kann. Er hat schon schwierige Situationen, brenzlige unternehmerische Situationen gemeistert. Das ist mir lieber als diese Theoretiker, die da gewissermaßen aus dem Gebärsaal eben auf die Schulbank, in den Hörsaal und dann in den Parlamentssaal geschoben werden. Also hier könnte tatsächlich etwas passieren. Und Donald Trump ist ja auch ein Dealmaker, ein Mann des Kompromisses bei aller brachialen Rhetorik. Und das könnte auch ein neues Verhältnis zu diesen BRICS-Staaten bringen. Für mich ist Donald Trump derzeit ganz klar ein Hoffnungsträger. Das heißt nicht, dass er all diese Hoffnungen einlösen wird. Aber er ist zumindest ein Hoffnungsträger. Das kann ich von seiner Rivalin aus meiner Sicht nicht behaupten. Dann der Verfassungsschützer Haldenwang tritt ja demnächst ab. Wir sind ja sehr kritisch immer gegenüber dieser Behörde und auch vor allem gegenüber diesem Chefbeamten eingestellt gewesen hier bei Weltwoche Daily. Interessant ist, seine Chefin sagt ja immer, die Nancy Faeser, mit Grenzkontrollen könne man das Asylproblem lösen. Das ist eben ein bisschen komplizierter, weil eben Grenzkontrollen, wenn sie einfach an einem Land, an einer Schengen, also im Schengen-Innenraum, einen illegalen Asylbewerber zurückweisen, dann bleibt der im Schengen-Raum. Und die meisten davon sind gar nicht registriert, die kommen dann einfach 100-mal und werden sich dann irgendwo niederlassen und die Segnungen des Sozialstaats in Anspruch nehmen. Was man machen muss, ist abschieben. Das ist der entscheidende Punkt. Und da fehlt der Wille. Das ist eben, das merken Sie auch, wenn Sie den Politikern zuhören. Sie sagen, ja, wir machen Grenzkontrollen. Ja, damit lösen Sie das Problem nicht. Weil, das weiß ich von Schweizer Grenzwächtern, diese Asylanten, die kommen dann einfach 10-mal über die Grenze, bis sie es irgendwann mal geschafft haben. Und irgendwann schaffen sie es, weil sie ja nicht den ganzen Stacheldraht ausrollen an der ganzen Landesgrenze. Das heißt, die Grenzkontrolle allein bringt nichts. Sie müssen diese illegalen Zuwanderer aus dem Schengen-Raum herausbringen. Oder man müsste anfangen, tatsächlich wieder die Landesgrenzen einzuführen, dass dann tatsächlich die Nationalstaaten wieder wirklich die Verantwortung übernehmen, diese illegalen Zuwanderer auszuschaffen. Das hat man übrigens gemacht vor Einführung dieses EU-Grenzregimes. Darum sage ich, Schengen und Dublin sind gescheitert. Schengen und Dublin sind auch ein Grund dafür oder der wichtigste Grund dafür, dass wir dieses Asylproblem haben. Wagenknecht fordert von der Thüringer CDU die Distanzierung von Merz. Ja, Friedrich Merz hat letzte Woche in einer Rede gesagt, dass Deutschland mit Taurus-Mittelstreckenraketen Russland angreifen sollte, beziehungsweise der Ukraine diese deutschen Marschflugkörper zur Verfügung stellen müsse, damit sich die Ukraine da wirksam wehren können. Das wäre faktisch, und da hat Sarah Wagenknecht recht, das wäre faktisch aus russischer Sicht der Kriegseintritt der Deutschen auf dem Schauplatz Ukraine. Darum macht ja der Scholz da nicht mit, der Kanzler. Merz allerdings drückt in diese Richtung eine brandgefährliche Politik, und Sarah Wagenknecht liegt meines Erachtens richtig, wenn sie das kritisiert, und sie ruft jetzt die Thüringer CDU-Abgeordneten auf, sich von ihrem Parteichef Merz zu distanzieren. Andernfalls könne sie eine Koalition hier nicht in Erwägung ziehen. Also diese Sarah Wagenknecht, egal was man von ihr hält, ich bin ja auch immer etwas skeptisch bei Politikern, die solche Häutungen durchgemacht haben, solche Kehrtwenden. Aber man muss vielleicht auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, was jemand heute sagt. Und diese Vorstöße finde ich richtig. Und wie sie sich hier als eigentlich ursprünglich Ostdeutsche, jetzt auch in ostdeutschen Gefilden, sozusagen in die Innenpolitik anderer Parteien einmischt, das braucht natürlich Chuzpe. Das zeichnet diese Politikerin aus, dass sie da auch ziemlich fadengerade auf die Sache zusteuert und hier das Problem beim Namen nennt. Und das heißt in diesem Fall Friedrich Merz mit seiner Forderung, Taurus-Raketen nach in die Ukraine zu schicken. Das würde übrigens auch heißen, dass deutsche Spezialisten da ganz massiv auch bei der Zielbestimmung und Bedienung dieser anspruchsvollen Waffe helfen müssen. Also Deutschland würde sich da tatsächlich auf eine Art und Weise in diesen Krieg hineinbewegen. Das ist für mich verantwortungslos, vor allem auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Und Friedrich Merz, da merkt man einfach, er hat ja früher für BlackRock gearbeitet. Ich habe in einer meiner letzten Sendungen aufgezeigt, dass BlackRock ist einer der ganz großen Profiteure dieses Kriegs, die hängen überall drin. Und da merkt man jetzt einfach, dass dieser Friedrich Merz ein bisschen zu stark da Washington-mäßig angedockt und gepolt ist. Und man wünscht sich vor diesem Hintergrund vielleicht auch als Nichtdeutscher oder Teildeutscher einen Politiker, der vielleicht stärker lebt, was die deutschen Interessen und nicht einfach nur die amerikanischen Interessen in der deutschen Innenpolitik, vor allem in der bürgerlichen, vertritt. An der Migration kommen die Grünen nicht vorbei, klar. Alarmierend, wie Österreich bei der Integration versagt. Das ist interessant. Heute Morgen in der Kronenzeitung. Viele Migranten mit Sprachproblemen. Ja, meine Damen und Herren, da sehen Sie auch das Problem. Wenn Sie den ganzen Staatsapparat aufbieten müssen, um diese Migranten da gewissermaßen zu integrieren, eine Art Integrationsmaschinerie, eine Integrationsindustrie aufbauen müssen, damit die sich integrieren, dann stimmt ja auch etwas nicht. Ein Migrant, der in ein Land kommt, der sollte sich ja selber integrieren. Und wenn er sich nicht integrieren kann, dann ist es der Falsche, dann muss er wieder gehen. Und wenn wir sozusagen die Kosten der Integration höher sind als der Nutzen, den diese Integration dann schließlich bringen wird, dann ist das ja der schlagende Beweis dafür, dass wir uns auf einer abschüssigen Bahn bewegen mit dieser Migrationspolitik. Und das sehen Sie eben an dieser ganzen Integrationsmaschinerie. Das wird dann gewissermaßen als ein Ei des Kolumbus gefeiert. Ja, wir müssen besser integrieren. Nein, wir müssen doch nicht jemanden integrieren. Die, die kommen, die hier sein wollen, die müssen sich integrieren. Und wenn wir das zulassen, dass man da immer mehr Leute ins Land lässt, die sich nicht integrieren wollen und die sich auch nicht integrieren lassen und die auch wir nicht integrieren können, ja, dann müssen wir schauen, dass nicht irgendwann wir uns dann wieder integrieren müssen in unserer Gesellschaft, in der wir mittlerweile so etwas wie die Indianer geworden sind, sozusagen im eigenen Reservat. Also da läuft ja auch etwas in die ganz, ganz falsche Richtung. Dann sind heute offenbar Sondierungsgespräche in Österreich. Da marschieren die Parteichefs auf beim Parteipräsidenten Van der Bellen, der ja da eine ganz wichtige Rolle spielt jetzt in Österreich bei der Regierungsbestimmung. Es zeichnet sich ja ab und das wird natürlich dann auf das Konto, auf das Politische der FPÖ einzahlen, dass sich jetzt ein Kartell der Verlierer bilden könnte gegen einen Kanzler Kickl, den man verhindern möchte. Kickl sei ja ganz schlimm, der könne das nicht, wird einfach behauptet. Es wird einfach behauptet und die Medien plappern es nach. Dabei hat ja Kickl Erfahrung als Innenminister, er hat sich einen Erfolg erworben, auch vor allem auch in der Behandlung von migrationspolitischen Fällen. Aber irgendwo hat man sich jetzt darauf geeinigt, ihm vorzuwerfen, er sei der quasi der schlechteste Minister aller Zeiten gewesen und absolut untragbar als Kanzler. Also nur schon an dieser extremen Rhetorik sehen Sie ja, dass etwas zwangsläufig nicht stimmen kann. In Bayern ist interessant, gibt es eine Sonntagsfrage, also eine Meinungsumfrage, Landtagswahl in Bayern, die CSU legt zu, 43%, weil Markus Söder seinen Verzicht auf eine Kanzlerschaft dargelegt hat. Finde ich auch noch ein interessantes Motiv und ganz wichtig, schon an zweiter Stelle mit 18% die AfD, noch vor den Freien Wählern, das ist auch interessant. Die Grafik habe ich bereits erwähnt, hier aus der Financial Times, ich zeige sie Ihnen noch, da sehen Sie also, wie es von Blau nach Rot wandert im Silicon Valley. Oben, das ist früher, so was früher, da war es stärker Blau, 24 stärker Rot als Blau. Und ja, da ist sozusagen Das Silicon Valley war mal rot, also hier unten, früher, 2000. Dann ist das Blaue, also das Demokratische, immer stärker geworden, ist nach links gerückt, bis 2020 ganz stark. Und jetzt 2024, die Republikaner kehren da wieder zurück in den Sympathien des Silicon Valleys. Es geht um die Lösung einer Schicksalsfrage, das sagt Hans-Jürgen Papier zur Migration. Das wäre ein etwas ausführlicheres Thema. Was bei der Migration falsch läuft, ist meines Erachtens die Verrechtlichung. Ich habe das schon mal angesprochen. Sie haben eine derart verrechtlichte Asylsituation, auch wir in der Schweiz, dass aus dem Asylgewähren, das früher der Fall war, also man konnte Asyl gewähren als Land, ist heute ein Rechtsanspruch geworden, der auch einklagbar ist. Das ist ein ganz großes Problem und damit müsste man sich auseinandersetzen. Aber das will natürlich die Linke nicht, weil sie profitiert von der Zuwanderung und die sagen dann einfach, ja, die das anmahnen, die Verrechtlichung, die wollen den Rechtsstaat abschaffen. Nein, man möchte eigentlich eine wieder rechtmäßige und vor allem auch vernünftige Situation herbeiführen. Und nicht jene Fiat Justitia pereat mundus, also es gibt ja das, also es möge Recht geschehen, aber die Welt untergehen, das ist so etwas der Standpunkt dieser Asylrechtsfanatiker, die eben dieser Verrechtlichung das Wort reden. Ich bin einer Vernünftigung des Asylrechts, der rede ich das Wort und ich würde eben sagen, die Verrechtlichung ist ein Problem, dass wir heute einen einklagbaren Asylstatus haben. Dann hat den, das ist mein letztes Thema, ich versuche es ganz kurz zu machen, die Anne Applebaum, die hat gewonnen den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Hier diese Frau, das ist die Schriftstellerin, Pulitzerpreisträgerin, neokonservative Kriegstreiberin gegen Russland. Und ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas ausführlicher über sie gesprochen. Anne Applebaum, die übrigens die Schweiz einmal als Oligarchie bezeichnet hat. Anne Applebaum, die gesagt hat, und zwar gegen jede Evidenz, dass die Russen einen Genozid durchführen in der Ukraine. Allein an solchen extremen Ausdrücken merken Sie, dass die sich komplett verrannt, komplett vergaloppiert hat. Die ist richtig zu einer Extremistin geworden, war mal eine angesehene Historikerin. Ich habe einige ihrer Bücher gelesen mit Gewinn. Aber wenn ich das hier mir nun zu Gemüte führe, die Versuchung, die Verlockung des Autoritären, dann ärgere ich mich geradezu, obwohl man sich ja nicht ärgern sollte. Aber das Interessante, das Lustige an diesem Buch ist, dass dieses Buch, die Verlockung des Autoritären, in dem beschreibt sie sich eigentlich selber. Also die Person, die da am stärksten von autoritären Verlockungen gepackt wird, ist diese Anne Applebaum, die alles, was nicht ihre Meinung ist, anprangert. Das sind die Verschwörungstheoretiker, die Nationalisten, die Rechtsextremen. Alle sind rechtsextrem. Wer nicht die gleiche Meinung hat und auf der bürgerlichen Seite steht, wer sich zum Beispiel für Friedensverhandlungen mit Russland einsetzt, das ist ein hoffnungsloser Putin-Liebesdiener. Also die sieht jeden Konflikt, jede Auseinandersetzung quasi im Licht eines Kreuzzugs. Die ist auf dem Kreuzzugstrip, die ist auf dem Horrortrip in einen Weltenbrand. Das ist das, was sie hier in ihrer absolut apodiktischen Art und Weise vorträgt. Und was das Ironische ist und was sie gar nicht merkt, sie verkörpert genau das, was sie ihren Gegnern vorwirft. In einem Kapitel auf Seite 53 in diesem neuen Buch, Sie können es nachlesen, wirft sie zum Beispiel der Regierung von Viktor Orban vor, diese Regierung würde bestimmten Medienunternehmen keine Werbung geben. Ja, meine Damen und Herren, meinen Sie, ich habe Werbung bekommen während der Corona-Zeit vom Schweizer Staat, vom Gesundheitsministerium. Können Sie vergessen? Alle anderen Zeitungen haben da flächendeckend Inserate bekommen. Meinen Sie, der Staat hat der Welt Weltwoche ein Inserat gegeben des Bundesamts für Gesundheit, weil eben die Weltwoche die einzige Zeitung war, lange Zeit, jetzt unter den größeren Zeitungen, die diese Corona-Politik kritisiert hat. Da ist uns ja das Geld auch nicht geschenkt worden vom Staat. Das ist halt so. Staaten vergeben Anzeigenraum nach Gusto. Das ist in Ungarn vermutlich auch so. Die werden nicht den linksextremsten Organen da die Anzeigen bescheren. Wobei, ich habe das gar nicht untersucht, ich kenne nicht die Anzeigenpolitik der ungarischen Regierung. Was ich aber weiß, ist, dass das stärkste Nachrichtenportal in Ungarn, das wird gesteuert vom Ringier-Verlag aus der Schweiz und der Ringier-Verlag ist sehr Orban-kritisch. Also diese Darstellung, dass da in Ungarn so ein totalitäres System sich aufbäumt, das stimmt nicht. Und eben der Vorwurf, den da Anne Applebaum macht, ja, da werden denen die Werbegelder entzogen. Meine Damen und Herren, Anne Applebaum ist im Verwaltungsrat einer Organisation in New York, die Indexlisten macht mit Medien, die keine Werbegelder mehr bekommen sollen. Und zwar nicht von einzelnen Staaten, sondern von Google und von Microsoft. Habe ich mit diesem Fall mal auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel das Wall Street Journal und Daily Wire von Ben Shapiro und andere Medien hat sie auf den Index setzen lassen. Denen sind die Werbegelder gestrichen worden von Google und von Microsoft. Dann hat aber Microsoft den Vertrag mit dieser Organisation von Applebaum gekündigt, weil diese Verlage protestiert haben. Also die Anne Applebaum macht genau das, was sie ihren Gegnern vorwirft. Sie ist eine Autokratin des Geistes und es ist irgendwie beelendend, dass sie nun die ganz großen Preise abräumt, auch in Deutschland. Das zeigt ihnen, dass die Intellektuellen eben auch auf dem Kriegstrip sind. Und die letzte Ironie, auf die ich hinweisen möchte, das ist die, sie zitiert nämlich den Julien Benda, der Verrat der Intellektuellen von 1927, ein ganz bedeutendes Buch, wo eben der Julien Benda geschrieben hat, dass vor allem die Intellektuellen zu Klackhörern einer aggressiven und fürchterlichen Kriegspolitik geworden sind. Und sie glaubt, sie sei das Gegenteil. Dabei ist sie genau das, was der Julien Benda damals kritisierte, die Anne Applebaum. Und dafür bekommt sie auch noch einen Preis. Aber immerhin, ich habe hier die Möglichkeit, mich mit diesem Thema ja auch auseinanderzusetzen. Nun, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Daily International. Und ich freue mich, wenn wir uns spätestens dann morgen wiedersehen. Hier auf diesem Kanal machen Sie es gut und einen guten Start in die neue Woche. Ich melde mich auf jeden Fall zurück. Thank you.